Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Na hoppala, dann gucken wir doch mal, was uns die Katze zum Nikolausi hier in den Stiefel gekotzt hat. Oh, ein Arschloch.
Ein chauvinistisches, sexistisches, rassistisches, homophobes Arschloch, um genau zu sein. Bruno heißt es, ist nicht Bademeister, sondern Polizist in einem fiktiven Berliner Vorort irgendwo in Brandenburg, wo er den ganzen Tag tut, als wäre er John Waynes unsympathischer Cousin höchstpersönlich.
Gespielt wird er von Ben Becker und man möchte fast in einem Atemzug hinten dranhängen, wie passend. Aber auch nur fast, denn das wäre ja zum einen Cancel Culture und zum anderen auch nicht ganz richtig.
Wir hatten zwei Szenen für das Casting und dann hat er die erste gespielt. Und die zweite war so, ach du, hör doch gar nicht, das lese ich mal vom Blatt, aber selbst das war total großartig. Und es war aber sehr, sehr schön, es war ein sehr tolles Treffen und danach haben wir uns umarmt und haben gesagt, wir machen das.
Es handelt sich um eine neue Serie, die morgen startet, Boom Boom Bruno, mit eben jenem Herrn Becker in der Hauptrolle, wozu wir uns aber eben nicht ihn, sondern die beiden MacherInnen, wir könnten auch sagen Showrunner, eingeladen haben. Die reizende Drehbuchautorin Kerstin Sefui-Laudascher und den nicht weniger reizenden Regisseur Maurice Hübner, der da gerade über seinen Hauptdarsteller gesprochen hat.
Von dem war unter anderem schon die Emmy-prämierte Miniserie Familie Braun, die werden viele von euch kennen. Von Kerstin stammte unter anderem das Drehbuch zu Porn, Punk, Poetry, also ein sehr junges, aber sehr innovatives Filmemacher-Duo.
Die beiden sind unsere Gäste heute, außerdem war ich im Kino und habe mir einen sensationellen Basketball-Animationsfilm angeguckt und du warst in meiner Abwesenheit auch im Kino und zwar im neuen Schokoladen-Weihnachtsmann-Film.
Fast, es ist der neue Schokoladenmann-Weihnachtsfilm.
Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen meine brandneue Kreation. Eine Innovation der Wäschewaschfunktion.
Schrupp, schrupp.
Ich möchte Sie was fragen. Was macht Tiddles am liebsten? Er jagt Postboten nach. Und was mache ich den ganzen Tag, liebe Mitschrubber? Bitte?
Schrupp, schrupp.
Doch nun, mit Willy Wonkas wildem und wunderbaren Wischiwaschi-Wonka-Wuffi-Geher, ich will das nicht wiederholen, gib Tiddles Gas und ich hab Spaß.
Schrupp, schrupp.
Ich bin mal ganz kurz weg. Vor dem Appell bin ich zurück. Bis dahin übernimmt Tiddles und macht
schrupp, schrupp.
Der berühmteste Film-Schokoladenmann der Welt ist natürlich Willy Wonka, den wir alle aus Tim Burtons Verfilmung von Roald Dahls Charlie und die Schokoladenfabrik kennen, gespielt von Johnny Depp 2005. Daran hat sich in den vergangenen 18 Jahren eine Menge verändert, stellen wir diese Woche im Kino fest. Der neue Film heißt nur noch Wonka, gedreht hat ihn Paul King, also der Macher der Paddington-Filme, und Willy Wonka spielt jetzt Timothy Chalamet.
Warte, ich muss kurz schreien. Yes. Ich sehe ihn heute Abend erst und ich bin so neidisch, dass du ihn schon gesehen hast. Aber weil ich ihn noch nicht kenne, muss ich natürlich fragen, was zum Teufel hat er da eben erfunden?
Also das war so. Der junge Willy Wonka, hier vielleicht so Mitte 20, kommt mit A Head Full of Dreams auf einem Dampfer nach London. Es könnten die 20er Jahre sein, also so die 1920er Jahre. Ganz genau wird das nicht verortet. Er hat nur eine Handvoll Münzen in der Tasche, die sind aber im Nu weg. Er landet also mit all seinen Träumen in seinem Kopf, der berühmteste Schokolatier der Welt zu werden, auf der Straße.
Ja, das passiert den Best.
Er wird dort von einem merkwürdig hilfsbereiten Schrank von einem Kerl in ein sehr günstiges Gästehaus gebracht, wo er für nur einen einzigen Schilling, nämlich seinen letzten, ein Zimmer bekommen kann. Merkwürdig nur, dass er da was unterschreiben soll.
Das Kleingedruckte vorher lesen.
Was?
Danke, Nude, das wäre alles.
Oh, was hat sie gesagt?
Wer denn?
Die Kleine.
Welche Kleine?
Das Mädchen. Das klang wie das Kleingedruckte vorher lesen und davon gibt's anscheinend einiges. Oh, 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 es nimmt kein Ende.
Hören Sie nicht auf Nudel, Mr. Wonka, sie ist nicht ganz bei sich. Wurde das Baby in den Wäscheschacht geworfen. Ich nahm sie auf, reine Herzensgüte. Und ich tat mein Bestes, Mr. Wonka, Hand aufs Herz, aber die misstrauische Natur blieb ihr erhalten. Sie wittert überall Verschwörungen.
Armes Ding.
Sehe ich auch so. Das sind die üblichen Geschäftsbedingungen, aber lesen Sie sie gern, wenn Sie wollen.
So, jetzt kennen wir nicht nur Willy Wonka, sondern auch Noodle, ein junges schwarzes Mädchen, das in diesem Gästehaus lebt, rigide geführt von einer beinahe bezaubernd bösartigen Landlady, gespielt zum Niederknien, wie eigentlich immer, wenn sie irgendwas spielt, von Olivia Colman. Und die junge Noodle spielt Kalar Lane, die kennen manche vielleicht aus This Is Us. Kein Spoiler ist, dass Willy Wonka in seiner Verzweiflung trotz dieser 48 Seiten Kleingedrucktes, die er da ausklappt, unterschreibt und jetzt mit Noodle und noch vier anderen beinahe schon Inhaftierten im Keller dieses Gasthauses festsitzt und dort schuften und sich wirklich was einfallen lassen muss, wenn er da jemals wieder raus will. Und damit wären wir gerade wieder bei der Erfindung von eben.
Die Macher hinter Wonka haben dieses Mal nichts mit Tim Burton zu tun, sondern sind die Macher auch von Paddington. Da kommt nächstes Jahr der nächste Teil. Ich bin so aufgeregt. Und Harry Potter. Merkt man das dem Film an?
Volle Kanne. Und das soll bloß jetzt an dieser Stelle nicht abdriften in irgendwie, ist alles abgekupfert oder so, sondern das ist ein fettes Kompliment an dieser Stelle. Paul King, der Regisseur der ersten beiden Paddington-Filme, hat von genau dort, also von Paddington, sowohl den Wort- als auch den Bildwitz mit übernommen. Da steckt ganz viel mega liebevolle Comedy im Detail, viel so Charakter-Ping-Pong, viel ganz exzellentes Timing auf dem Punkt. Das ist ein bisschen, als säße man in so einem Märchenwald-Flipper und wäre selbst die Kugel. Wonka-Produzent, richtig genau, ist der legendäre David Heyman, also Macher quasi aller 8 Harry-Potter-Filme. Und aus dessen Mitverantwortung, das spürt man, stammen wiederum die unfassbar liebevollen, detailverliebten Sets, Kulissen und Kostüme. Also all das, was wir so unter Production Value zusammenfügen, die Hochwertigkeit im Look des Films. Und das gilt auch für die sehr witzigen Szenen mit Hugh Grant als bezaubernder Oompa Loompa Lofty, der Willy Wonka in die Falle tappt.
Erwischt! Was zum Teufel? Lassen Sie mich hier raus! Ich verlange meine Freilassung!
Unglaublich! Es kann sprechen!
Natürlich kann ich sprechen! Und nun lassen Sie mich raus oder ich kreische los! Wow. Lassen Sie mich raus!
Erst wenn ich einen gründlichen Blick auf Sie geworfen habe.
Nur für den Fall, dass ich es nicht deutlich genug betont haben sollte. Mega Detail verliebt. Klitzekleine Gadgets und Features in zig gebauten Apparaturen, Maschinchen und fast so bühnenartigen Schiebe- und Drehkulissen, wo immer sich was bewegt, im Kreis dreht, verschwindet und auftaucht, auch die Requisiten, das ist der angesprochene Harry Potter, beziehungsweise fast eher noch fantastische Tierwelten-Look des Films, der mich komplett reingesogen hat. Es war so ein Film, den man guckt und man möchte sofort da drin leben.
Es ist eine gewagte These, die ich jetzt aufstelle, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, du klingst ein ganz kleines, klitzekleines bisschen begeistert.
Klitzekleines bisschen.
Irgendwas dabei, was dir nicht so gefallen hat?
Wenn wir uns hochschrauben wollen, aufs berühmte Jammern auf ganz hohem Niveau, also da ganz oben, kurz unter der Decke, dann lass uns zur Musik kommen.
Warum wundert mich das jetzt nicht? Du und dein Musical-Trauma.
Grundsätzlich, ich möchte es nur noch mal betonen, grundsätzlich nichts dagegen. Wer aber extrem viel Musik und Songs in einen Film packt, der sollte das auch wirklich bis oben auf dieses oberste Niveau-Regal können. Justin Hurwitz, ne, Komponist von La La Land, von Whiplash oder Babylon, das ist einer, der kann es. John Williams, Hans Zimmer, Meister ihres Fachs, die unzähligen Mitglieder der Newman-Familie, ich glaube, es sind 5 oder 6, alles Filmmusik-Komponisten der Extraklasse. Hier stammt die Musik von Joby Talbot. Der hat jetzt zwar auch schon zum Beispiel die Musik gemacht für die beiden Sing-Filme. Das waren ja aber fast alles Coverversionen, die da verwendet worden sind. Hier sind es eigene Kompositionen und die sind okay. So, sie sind okay, aber dafür waren es mir vielleicht ein kleines bisschen viele. Bei Timothy Chalamet, habe ich dir, glaube ich, vorher schon erzählt, hatte ich so das Gefühl, der muss wirklich jeden zweiten Wonka-Dialog singen. Also dieses manchmal etwas, ich gebe es zu, nölige Musikfazit wäre in diesem Fall, ist die Musik okay, wie hier? Dann tut's für mich einfach auch etwas weniger. Ist die Musik der Knaller, wie in den anderen angesprochenen Beispielen? Dann bitte hau sie rein in den Film. So. Ändert natürlich nichts daran, wenn man Strich drunter zieht, dass Wonka ein zwingendes ins Kino gehen in dieser Woche bedeutet. Es ist der Weihnachtsfilm, fand ich, den ein gutes Kinojahr braucht und verdient hat. Es ist ein bildgewaltiges, detailverliebtes, sehr warmherziges und sich in die Seele des Zuschauenden hineinkuschelndes Winter Wonka Land für die Augen und fürs Herz.
Ab Donnerstag im Kino, bist du fertig?
Ja, ich bin jetzt, ich dachte, mehr muss jetzt nicht gesagt werden.
Ab Donnerstag ist Wonka im Kino. Ihr könnt da, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einigermaßen gut reingehen. Ich mach's auch heute Abend schon, 19:30 Zopalast. Also ich werde dann drin gewesen sein, wenn ihr das hier hört. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen und ich freue mich wie ein kleines Kind im Süßigkeitenladen.
Und damit dann direkt vom wundervoll warmherzigen Weihnachts-Wonka zum brutal bescheuerten Boom Boom Bruno.
Oh, ist Alliteration-Mittwoch?
Ach, alberne Anna. Alles andere als außergewöhnlich. Lassen wir den sympathischen Kerl sich doch bitte einfach selbst vorstellen.
Jeder Polizist nutzt seine Fäuste und zögert niemals. Das kann über Leben und Tod entscheiden. In meinem Revier wird nicht gedrückt und nicht gedealt. Hier bleibt es sauber. Weißt du, wie man mich auf der Straße nennt? Boom Boom Bruno. Ihr müsst aufpassen, dass ihr dir nichts holst. Die Tunden werden immer mehr.
Na, Baby.
Ich gebe hier gerne und auch relativ leicht zu, ja, ich hatte durchaus meine Probleme mit den ersten paar Minuten und vielleicht auch mit den ersten paar 20 Minuten. Fühlte mich so ein bisschen gefangen in meinen eigenen hochgezogenen Augenbrauen, und zwar den äußerlichen genauso wie den innerlichen, und der Frage, will ich sowas, also so einen Typen, so eine Figur, so eine Ausgeburt der Anti-Zeitgeist-Hölle 2023 überhaupt noch sehen?
Bei dieser Beschreibung frage ich mich gerade, meinst du jetzt Boom Boom Bruno oder meinst du Thomas Gottschalk in seinem letzten Wetten, das Auftritt? Das war nämlich die Assoziation, die ich hatte. Ich habe Wetten, das nicht zu Ende geguckt. Ich hatte nach den ersten 15 Minuten die Schnauze voll. Ich habe aber tatsächlich Boom Boom Bruno zu Ende geguckt und fand die beiden schon so ein bisschen verwandt im Geiste. Zwei alte weiße Männer, die doch einfach die Klappe halten sollten. Bitte. Im Idealfall. Ja. Insofern ist diese Frage gerechtfertigt, ob diese Figur 2023 überhaupt noch erzählenswert ist. Ich habe sie aber nach den 6 Folgen für mit einem Ja beantwortet, weil das alles doch tatsächlich irgendwie Sinn macht.
Die Story von Boom Boom Bruno geht im Wesentlichen so. Mark, gespielt von Vincent Zurlinden, ist ein junger, schwuler, aber noch nicht geouteter Polizist. Und das ist wirklich immer so ein Ding, warum man das mit dem noch nicht geoutet immer so dazu sagen muss, als wäre man, bis man das getan hat, irgendwie nicht richtig oder nur halb schwul. Ich verstehe es bis heute nicht. Es gehört aber wohl immer noch irgendwie zur Gesellschaftssituation, in der wir leben. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Anna?
Ich habe damit, also es ist eine große Diskussion, aber als ja auch selbst Betroffenes ist ja mit einem Outing nicht vorbei. Du outest dich ja immer und immer wieder, ja. Sei es in einem Telefonat mit jemandem, den du noch nicht kennst, etc. Und das ist schon, also es ist schwierig. Ich fand es hier so ein bisschen sehr klischeemäßig, der junge, schmächtige Dorfpolizist, der in diesem toxischen Umfeld lebt und sich einfach nicht traut. Ich kann das schon, also das ist auch so eine Figur, die genauso anachronistisch ist wie Bruno. Vielleicht sind wir aber auch einfach zu sehr in unserer Berlin-Bubble. Ich glaube schon, dass es viele junge, nicht geoutete Menschen gibt, die sich genauso fühlen. Trotzdem war das auch so ein bisschen ein Problem, was ich mit der Serie hatte.
Marc ist also neu bei der Polizei in irgendeinem Kaff in Brandenburg, das dazu auch noch null nach Brandenburg aussieht. Warum das aber so ist, das kriege ich mal später. Und Marc ist halt nicht nur neu, sondern Marc ist auch schmächtig und unsicher und schüchtern. Und jetzt ausgerechnet sein neuer Kollege auf dem Streifenwagen, Bruno. Der Traum aller Testosteron überladener, schießwütiger, ihre Eier nicht im Griff habender, möchte gern Texaner. Und dann sollen die zwei auch noch einen Mord aufklären.
Manchmal darf man sich nicht ans Gesetz halten. Der Mörder war in dem Club.
Ich hatte ihn fast und ich werde ihn bekommen.
Es ist nicht nur ein Mord an irgendwem, sondern natürlich auch noch ausgerechnet an einer Drag Queen, wie es naja unzählige in kleinen Käffern in Brandenburg gibt, wie wir alle wissen. Das ist so ein Ding mit Brunos und Marks neuer Chefin, die kommt, nachdem der alte Revierleiter selbst Dreck am Stecken hatte, und die will Bruno natürlich loswerden. Also setzt sie ihn auf einen Fall an, den er nur verkacken kann, wenn er halt nicht den sehr unterschätzten Mark an seiner Seite hätte.
Das könnten wir recht fix runter reduzieren auf die klassische guter Cop, böser Cop Story. Die ist es hier vordergründig aber gar nicht. Er soll uns diese sechsteilige Serie à 45 Minuten Folgen in die verschiedenen Charakterstudien reinziehen, im besten Fall. Vor allem natürlich die von Marc und von Bruno, die gegensätzlicher nun wirklich nicht sein könnten. Bei denen dann doch zumindest, das meintest du eben mit dem Weitergucken und dem Fazit nach allen 6 Folgen, bei denen nicht alles so vordergründig sein soll, wie es zumindest anfangs erstmal erscheint.
Das, was da drin ist, das ist das Einzige, was zählt. Wir sind Partner.
Eigentlich bist du doch ein Guter, tief in deinem Herzen.
Zu sehen das Ganze ab morgen, 7. Dezember, auf Warner TV Serie. Das empfangt ihr über diverse Streaming-Anbieter, wie zum Beispiel Wow oder Magenta TV. Und ja, meine liebe Frau Wollner, ich gebe die Frage weiter. Ist Bruno im Kern dann doch ein Guter in irgendeinem ganz, ganz tief drin versteckten Kern? Oder versinkt eben dieser gute Kern dann doch in einem zu großen Haufen drum herumgepackter, homophober, rassistischer, sexistischer Scheiße?
Also, ich hatte auch am Anfang Probleme mit dieser Figur, weil ich wirklich nicht wusste, ob das noch zeitgemäß ist. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe die Antwort für mich gefunden nach den 6 Folgen. Es ist zeitgemäß, weil die natürlich einen Spiegel vorhält. Das erkennt man schon daran, dass als der Trailer zu der Serie released wurde, viele so möchte gern Brunos total ausgerastet sind und wirklich einen Shitstorm digital losgetreten haben gegen diese Figur.
Sich ernsthaft angepisst gefühlt
weil
haben.
Weil sie sich
ne?
ernsthaft angepisst weil sie sich ertappt gefühlt haben.
Ich finde ich glaube, schon geil ein bisschen.
Also ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass es so Männer wie Bruno wirklich noch gibt, vielleicht nicht unbedingt im speckigen Speckgürtel von Berlin oder nicht mehr ganz so oder eher im ranzigen Speckgürtel von Berlin, sondern wirklich irgendwo so richtig auf dem Dorf.
Hat eigentlich der Speckgürtel von Berlin mittlerweile auch schon einen eigenen Speckgürtel?
Ich glaube ja. Das ist ein anderes Thema. Was ich wirklich total spannend finde, ist, dass diese Figur von einer Frau erzählt ist, dass es halt nicht irgendein Drehbuchautor in seinen 50ern ist, der denkt, früher war alles besser, sondern dass hier eine Frau geschrieben hat, Kerstin Sophie Laudascher, und dass es ein relativ junger Mann, nämlich Maurice Hübner, inszeniert hat. Und Ben Becker geht in dieser Rolle halt nun mal auf. Nun kann man ihm unterstellen, er spielt nicht, sondern existiert.
Das ist die Frage, ja.
Aber natürlich. Er hatte trotzdem irgendwie in seinem arschigen Spiel so eine Verletzlichkeit, die ich ihm dann noch abgekauft habe. Und was ich wirklich ganz, ganz toll an dieser Serie fand, war die Bildgestaltung. Es sieht nämlich nicht nach deutscher Serie aus. Es sieht halt eher es ist unglaublich amerikanisch. Es ist auch nicht Brandenburg. Es ist nicht Berlin. Also ich habe, bis du mir erzählt hast, dass es in Brandenburg spielt, auch ich habe überhaupt nicht in Frage gestellt, wo das spielt.
Nein,
es war für mich einfach so eine Parallelwelt.
Ja, es könnte fast schon eher was Skandinavisches sein. So, wenn man in so einer skandinavischen Serie einen amerikanischen Diner-Look herstellen will. Das ging mir genauso. Also bei den Sachen, die mir gefallen haben, sind unter anderem auch diese völlig Brandenburg-untypischen Sets, also die Diners oder auch die Bungalows, in denen die Menschen leben. Das sind keine Häuser, wie wir das hier kennen, sondern wirklich so, so erdgeschossige Flachbauten. Es ist natürlich alles auch, da haben wir mit den beiden ja auch drüber gesprochen, so ein bisschen die Umsetzung dessen, wie Bruno halt die Welt sieht, also so wie Bruno auch gerne leben würde, da ist die Frage, letzten Endes Metaebene können wir uns auch fragen, sieht das da wirklich so aus, wie wir es in der Serie sehen, oder ist halt das so, wie Bruno sein Leben gerne hätte, was wir da sehen? Die unaufdringliche Kamera fand ich super, die es schafft, ganz nah an den Figuren dran zu sein, so ein bisschen nach dem Motto, also wenn schon Arschloch, dann muss ich es auch riechen können, aber trotzdem die Figuren nicht bedrängt. Und was ich auch super fand, allein die vielen Szenen, du erinnerst dich, die in dem Streifenwagen spielen, teilweise die Enge der Sets, also diese Ausweglosigkeit auch für Marc, da in dem Augenblick nicht raus zu können, und es wirkt ja teilweise so, als säße Bruno auf dem Fahrersitz der Polizeikarre und zur Hälfte auch noch auf Marcs Beifahrersitz, also so eine Enge, so nicht raus können aus der Situation, das fand ich auch ganz toll umgesetzt. Womit ich ja gefremdelt habe, das haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich genug besprochen, dieses Modell Bruno 2023, die Frage, ja, hätte der vielleicht einfach durchaus ein Arschloch sein können, weil es diese Art Arschlochmänner gibt, aber vielleicht so ein bisschen weniger Arschloch-Typ 90er Jahre, habe ich mich gefragt, andersrum hast du natürlich damit auch so diese Reibungsfläche, die gut funktioniert. Vielleicht will ich auch einfach nur, dass es so Typen heute nicht mehr gibt. Es gibt sie aber dennoch und ich weigere mich nur so gut es geht, sie in meine arschlochfreie Bubble der Glückseligkeit reinzulassen. Kann vielleicht einfach ein persönlicher Abwehrmechanismus meinerseits sein. Und auf der anderen Seite, hast du eben auch schon gesagt, habe ich auch ein bisschen gefremdelt, an manchen Stellen zumindest, mit den Mark-Klischees, also dieses Schmächtige, dieses null körperlich unterwegs sein, so dass der Typ nicht agiert, sondern eigentlich immer nur reagiert, zumindest anfangs, Stichwort Charakterentwicklung und so, ja, da habe ich verstanden. Da hätte ich mir vielleicht, habe ich noch gedacht, so ein bisschen mehr Sex-Education gewünscht. Die vierte Staffel habe ich endlich gerade geschafft zu gucken. Da könnten sich viele was von der 2023er Abbildung queeren und diversen Lebens abgucken, Scheibe abschneiden, fand ich. Auch wenn ich da jetzt gerade ein bisschen abschweife, das ist meine Chance, nochmal gerade Werbung zu machen für die vierte Staffel Sex Education. Bin großer Fan, ganz, ganz toll. Obwohl es extrem schrille Figuren sind, kommen die alle ohne Leuchtreklame und ohne Erklärtafel für ihre unterschiedlichsten Daseinsformen zurecht und fantastisch rüber. Also das vielleicht ein bisschen mehr, aber mein Gott.
Ja, was unterm Strich auf jeden Fall hängen bleibt, ist Boom Boom Bruno polarisiert. Und das ist grundsätzlich gut, weil es eine Serie ist, über die man reden möchte. Zum Beispiel, wenn man das Glück hat, wir zu sein mit der Macherin und dem Macher, also mit der Autorin Kerstin-Sophie Laudascher und dem Regisseur Maurice Hübner.
Von dem war, nur kurz zur Erinnerung nochmal, damit ihr wisst, wer da bei uns saß, die extrem sarkastische Neonazi-WG-Parodie Familie Braun. Da könnt ihr auch gerne nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die aktuelle irgendwo bei einem Streamer ist, aber ich weiß, man findet es bei YouTube zum Beispiel. Zusammen haben die beiden auch schon Pornpunk-Poetry gemacht. Das war ihr Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg vor knapp 10 Jahren. Ein 41-minütiger, also mittellanger Film mit einem atemberaubenden David Schütter, damals als Stricher, der sich in eine junge Frau verliebt, der war auf Prime Video, leider, steht im Augenblick zurzeit nicht verfügbar, wird nirgends gestreamt, wo ich ihn hätte finden können, also ja, da müsst ihr vielleicht mal die Augen offen halten nach den beiden Sachen, wenn das mal wieder irgendwo läuft, dann guckt rein, wenn ihr es nicht kennt. Aber mit zwei so tollen Menschen wie diesen Filmschaffenden wollten wir uns treffen, haben sie eingeladen und sie sind gekommen.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Nach widrigen Anreisen, was wir eben schon geklärt haben im Vorgespräch, es waren mehrere Stunden und mehrere Hunde und ein Auto involviert und jede Menge Schnee. Ich würde anfangen mit der ersten Frage. Wie, wann und warum kam Bruno zu euch?
Also der kam vor ungefähr 8 Jahren zu mir. Ich saß in meinem WG-Zimmer und dann hat sich halt so ein Typ neben mich gesetzt und meinte, hey, kleines Max, ein Schlüpferinspektor. Und ich dachte, was ist denn das für ein Typ mit seinem Schnubbi und dem Cowboyhut? Und dann habe ich mir gedacht, so ja, aus dem muss ich irgendwas machen. Also der war natürlich nicht echt da, der war in meinem Kopf. Und so kam das. Also es gab wirklich keinen besonderen Grund. Wahrscheinlich ist der so ein Sammelsurium aus Menschen, die ich kennengelernt habe im Laufe meines Frauenlebens.
Ich dachte schon, wir könnten dich jetzt nach einer wirklich absurden Situation aus deinem Leben fragen, wie es dazu kam. Also er fand nur in deinem Kopf statt.
Genau.
Aber dann muss der ja, wenn der im Kopf ist, dann muss der ja weiter ausgeschmückt werden. Was war das für ein Schreibprozess? Also ging wirklich alles von Bruno aus und die anderen Figuren haben sich drumherum gesettelt? Frage, war erst wirklich die Figur oder gab es schon auch eine Story für die Figur?
Nee, es gab wirklich nur ihn erstmal als seltsamen, frauenfeindlichen, rassistischen, homophoben, einfach so ein Drecksack, so ein richtiges Schwein einfach. Und der hat mich so interessiert, weil ich wollte halt wissen, was hat dieser Mensch für Probleme, wie ist er geworden, dass er eben so ist, also was hat dazu geführt? Und dann habe ich halt erstmal mich nur ganz viel mit ihm beschäftigt und danach ist Marc gekommen, weil du brauchst halt einen Gegenpart zu so einem Typen, so wo man die beiden so ein bisschen gegeneinander ausspielen kann.
Aber ich stelle mir das gerade vor, also würde ich in meinem WG-Zimmer sitzen und Bruno setzt sich neben mich. Ich glaube, ich würde aufstehen und gehen und versuchen, den möglichst schnell wieder loszuwerden. Was hat dich an dem so gereizt, dass er bleiben durfte?
Also ich glaube, dass er eine verletzliche Figur ist. Und ich wollte halt herausfinden, was ist der Kern in dieser Figur? Warum ist er so, wie er ist? Und deswegen habe ich ihn nicht weggeschickt. Der durfte dann da bleiben und ich wollte ihn kennenlernen.
Ich hatte beim, ich habe übers Wochenende geguckt und es fiel parallel in die Abschiedssendung, erneute Abschiedssendung von Thomas Gottschalk. Und meine erste Assoziation war, ich glaube, Thomas Gottschalk und Bruno könnten sehr gute Freunde sein. Es sind beides zwei alte, weiße Männer, die lieber ihre Klappe halten sollten. Ich hatte aber trotzdem irgendwie so auch das Gefühl, es ist ja total anachronistisch. Also alle erzählen total empowernde Frauengeschichten und jetzt kommt ihr und macht genau das Gegenteil. Wie schwer war es, die Leute davon zu überzeugen, bei Warner zu sagen, das ist genau die Figur, die wir im Jahr 2023 noch brauchen?
Gar nicht, ehrlich gesagt. Also es war überhaupt nicht schwer, die davon zu überzeugen.
Nee, also tatsächlich, Anke hat den Stoff gelesen, Anke Greifeneder von Warner, und die haben sofort gesagt, was ist das denn für eine geile Geschichte, was ist das für eine geile Figur? Und haben uns auch genau darin bestärkt zu sagen, das muss was sein, was mutig erzählt wird, was auch relativ kompromisslos und eigentlich auch relativ unkorrekt erzählt werden sollte, damit es überhaupt funktioniert. Und es war ein absoluter Segen, mit denen zu arbeiten, weil das so ein, also Anke und ihr Team, du merkst, die haben eine Leidenschaft für diesen Stoff entwickelt und da sind sie dran geblieben und haben uns da eigentlich auch immer ermutigt, auch da dran zu bleiben. Also natürlich stellt man sich die ganzen Fragen. Vor 7, 8 Jahren haben wir hier in der Gesellschaft noch nicht so breit über toxische Männlichkeit, über Gender, über diese ganzen Dinge gesprochen. Das war ja alles noch zu einer ganz anderen Zeit und der Stoff hat ja eine sehr lange Genese und dann hinterfragt man natürlich irgendwann wieder, wir machen das ja jetzt. Also jetzt ist ja, zum Glück verändern sich die Dinge, aber ich habe das Gefühl, genau jetzt brauchen wir so eine Figur auch, um auch darüber zu sprechen, dass es diese Dinge gibt, dass es diese Ansichten gibt, dass es nach wie vor diese Männlichkeitsbilder gibt. Und siehe da, unser Trailer, den wir gepostet haben auf Instagram, hat absurdeste Kommentare erhalten von genau diesen Männern, die sich total angegriffen fühlen.
Ja, das ist so lustig, weil das sind solche Mini-Brunos eigentlich.
Mhm. Also die laufen
Couch, da. Couch-Brunos.
Ja, absolut. Also es ist wirklich, da haben wir wohl irgendwo reingepiekt. Die regen sich richtig darüber auf. Ja. Und man denkt ja, guckt es euch an, eigentlich passt es für euch so richtig gut, so wie die Faust aufs Auge.
Ja, weil ihr euch ja auch traut, diese Figuren schon mit wirklich tiefen Griffen in die Klischeekiste zu erzählen. Da habe ich mich gefragt, in dem gesamten Bereich der Pre-Production, im Schreiben, dann im quasi schon mal im Kopf inszenieren, wie bringen wir das zu laufenden Bildern, wo habt ihr dann wirklich angefangen, mit dem feinen Skalpell zu arbeiten, damit ihr eben nicht in so ein reines Klischees erzählen abrutscht. Musst ja irgendwo da auch sagen, okay, hier müssen wir jetzt, weiß ich nicht, aufpassen oder hier müssen wir jetzt vorsichtig sein.
Naja, man muss halt die Figuren sehr ernst nehmen. Also die sind zwar plakativ an der Oberfläche, aber die haben ja alle einen Schmerz in sich, ein Geheimnis. Und so funktionieren ja auch Komödien, ne? So, das sind die traurigsten Figuren eigentlich. Und wenn du diesen Gegenpart nicht hast, dann wird's platt. Und dann hätte ich auch keine Lust, das anzugucken. Also man braucht noch eine Wahrhaftigkeit darunter. Und die entsteht, also deswegen braucht, wie ich vorhin gesagt habe, Bruno braucht Marc als Gegengewicht. So, weil wenn du nur so eine Figur hattest wie Bruno, dann wird man wirklich, ich glaube, dann wird man kotzen, wenn man denkt, das erträgt man ja nicht.
Ja,
so.
Ja,
und
genau.
Du brauchst einen Marc, der so das Ganze spiegelt. Und ich glaube, dann kriegt man diese Tiefe und dann kann man feiner anfangen zu zeichnen.
Ich hätte vielleicht ein bisschen präziser fragen sollen, weil was dahinter steckt, ist die Frage, wie viel Zeit hast du heute noch, sowas, so einen Kern dann freizulegen? Weil bei unseren Sehgewohnheiten heute, die Leute schalten eine neue Serie ein. Und wenn du diesen Twist, ist meine Befürchtung, nicht relativ schnell auch geboten kriegst, sondern nur siehst, sorry, aber dieses Arschloch, habe ich wirklich keinen Bock mir anzugucken. Also inwiefern beeinflusst das auch heute eure Arbeit zu sagen, wir wissen, wo wir hinwollen, wir haben aber nicht mehr 1000 Jahre Zeit, dahin zu kommen, sondern wir müssen das schon auch relativ zügig hinkriegen.
Also ich mache mir ehrlich gesagt immer sehr wenig Gedanken darüber, was ist gerade in, so wen kann ich damit beeindrucken. So, ich schreibe erstmal Dinge, die mir gefallen, die mich interessieren würden. Und wenn ich dann ein paar Leute finde, die das auch gut finden und auch mögen, gehe ich davon aus, dass wir die richtigen Leute damit schon treffen. Und klar, du kannst jetzt nicht irgendwie eine Figur erzählen, die sich in Folge 6 dann komplett wandelt. So. Und man muss es vorher schon antriggern. Du musst immer wieder so eine Ahnung davon haben, dass diese Figur einen guten Kern auch hat. So. Weil sonst, ne, wie du gesagt hattest, sonst schaltet man ab. Aber wie gesagt, ich mache das so ein bisschen aus dem Bauch heraus und nehme mir die Zeit, von der ich glaube, die die Figuren brauchen. Mhm.
Ja, ich kann dazu auch noch nur kurz sagen, dass wir schon darauf geachtet haben, dass man hinter Brunos Bum-Bum-Fassade schon recht früh diese kleinen ja, Verletzlichkeiten oder auch Dinge, die er vielleicht aus einem moralischen Kompass heraus dann doch vielleicht gut macht, dass man die relativ früh auch erzählt und dass man natürlich schnell auch auf Marks Perspektive umswitcht, um einfach auch diese andere Seite zu sehen und dann zu sagen, Gott, jetzt habe ich diese erste Fahrt in dem Polizeiauto mit diesem Typ überstanden, zusammen mit Mark und jetzt gehe ich mit Mark nach Hause und kann erstmal durchatmen. Und dann haben wir natürlich schon geguckt, wo sind da die Stellschrauben. Und ich glaube, was auch total wichtig war, ist, dass die Besetzung von Bruno, jetzt mit Ben Becker, dass das ein Schauspieler ist, der dieses Verletzliche per se so mitbringt. Also ich finde es total interessant an Ben, der spielt es und du spürst irgendwie dahinter, da ist noch was. Das ist nicht nur Arschloch, nur Klischee oder nur Schenkelklopfer, irgendwas so, sondern du spürst irgendwie, der macht das aus einer Verzweiflung heraus. Irgendwas ist da, irgendwas will der. Und ich glaube, das ist was, wo der Zuschauer dann vielleicht doch schneller spürt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben.
Wie lange hat die Suche gedauert, um den perfekten Bruno zu finden?
Also, Ben war immer in meinem Kopf.
Also hat eigentlich Ben Becker bei dir geklingelt und sich zu dir ausgegeben. Jetzt wird's creepy.
Ja, genau. Ja, wir haben natürlich unsere Casting-Direktorin Stefanie Pohlmann hat natürlich auch eine breite Auswahl an Brunos vorgeschlagen. Da war Ben aber natürlich sehr früh auf der Liste und dankenswerterweise kam er dann auch sogar zu unserem Casting, was ich sehr schön fand. Aber war auch so ein bisschen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was hier soll. Mal gucken, was das hier so wird.
Der wollte nie Serie machen.
Ja, und ich glaube, ihn hat es fasziniert, dass das eben so Comic-Strip-mäßig so ein bisschen überzogen war. Und ich glaube, das hat ihn irgendwie wahrscheinlich gereizt. Und dann kam er und wir hatten zwei Szenen für das Casting und dann hat er die erste gespielt und die zweite war so, ach, da war doch gar nicht, das lese ich mal vom Blatt, aber selbst das war total großartig. Und dann war es für uns eigentlich schon sehr schnell klar. Also so lange hat die Suche dann doch nicht gedauert.
Aber er hat gezögert, glaube ich, ne?
Ja, er war sich natürlich erstmal unsicher, weil das dieses Ganze, also ich verstehe ich auch total, so eine Figur zu spielen, da muss man sich ja relativ sicher sein, dass auch das ganze Projekt oder das, was diese Geschichte dann erzählt, dass sich das lohnt. Und ich musste dann auch erstmal mich mit ihm 3 Stunden bei ihm zu Hause treffen und wir mussten uns erstmal kennenlernen, weil er natürlich so von mir dachte, so ein bisschen junger Regisseur, was kann der denn, was ist denn hier los?
Also hast du mit ihm auf dem Sofa gesessen?
Ich habe dann auch mit ihm auf dem Sofa gesessen. Und es war aber sehr, sehr schön, es war ein sehr tolles Treffen und danach haben wir uns umarmt und haben gesagt, wir machen das. Also wir wagen das und das fand ich sehr schön.
52 Drehtage hattet ihr und ich habe gelesen, dass selbst ein Ben Becker an den Rand seiner persönlichen Belastungsmöglichkeiten gebracht hat. Jetzt ist natürlich, also wäre der Versuch obsolet, euch hier meckern zu lassen über euren Hauptdarsteller. Aber ich kann ja einfach mal von mir erzählen und auf der anderen Seite vom Mikrofon, so wie wir jetzt gerade hier sitzen, gibt es schönere Dinge, als sich mit Ben Becker zu treffen. Ich habe das mehrfach versucht, habe auch aus dem Grund gesagt, wir möchten gerne über Boom Boom Bruno mit euch beiden reden. Mit ihm muss jetzt nicht so sein. So das Arbeiten mit ihm, da liegt eine Generation dazwischen, das kommt dazu. Dann, dass er nun mal halt Ben Becker ist. Wie geht man da ran? Lief das von vornherein wirklich irgendwie super easy? Ist er am Set ein total anderer Typ, als ich ihn wahrgenommen habe über viele Jahre?
Also ich kann dazu nur sagen, ich hatte natürlich Respekt vor der Arbeit mit ihm. Einfach weil er, wie du sagst, dieser Generationenunterschied und er als Person und er als Schauspieler, er hat ja wahnsinnig viel Erfahrung auch. Und ich glaube, was total wichtig war, ist, so ein Vertrauen herzustellen, weil jemand, der irgendwie ich Judas spielt und das hat er auch ganz oft gesagt, so ich mache ja eigentlich auch Kunst und ich mache ja auch ganz tiefschürfende Dinge.
Ja, und die Solo-Dinger, wo ihm da auch kaum einer wirklich reinredet.
Genau, was ja wirklich auch ein Wahnsinn ist, was er da macht. Und da aber eine Ebene der Zusammenarbeit zu finden, das war erstmal mein Ziel. Und deswegen war dieses erste Treffen total wichtig, dass wir beide ein Vertrauen haben. Und interessanterweise ist zwischen uns so eine, ja, auch so ein bisschen so eine Vater-Sohn-Bruno-Marc-Beziehung entstanden. Also wir haben jeden Abend nach dem Dreh immer telefoniert und haben besprochen, wie war der Tag, was das ist morgen, wie sind die Texte morgen. Das war ihm auch immer sehr wichtig. Und er hat aber die Texte von Kerstin total angenommen und damit gearbeitet. Und natürlich ist es jemand, der sehr viel Raum einnimmt. Und den Raum musste ich ihm geben. Und gleichzeitig musste ich aber auch gucken, natürlich, dass der Rest vom Cast und der Rest vom Team und so, dass das alle irgendwie ihre Zeit kriegen. Aber man muss ja auch sagen, er hat da eine sehr, sehr große, anstrengende Rolle dargestemmt. Jeden Tag war er fast an jedem Drehtag irgendwie auch dabei. Aber tatsächlich habe ich einen super Weg gefunden, dass wir gut miteinander arbeiten können. Und ich bin da auch, glaube ich, feinfühlig genug. Ich habe gemerkt, dass er auch eigentlich ein sehr feinfühliger Mensch ist. Und dass man mit Vertrauen und Zuwendung da total gut arbeiten kann, tatsächlich.
Aber diese Texte, die du gerade angesprochen hast, ein paar seiner Sprüche sind ja wirklich kalenderreif für den noch eine Idee fürs Marketing im Hintergrund, ja, den Kalender mit den besten
Macho-Kalender 24.
Vielen Dank,
oder genau. Nennen wir den Arschloch-Kalender 24.
Kannst du, Kerstin, mal aufdröseln, wie du diese Sprüche teilweise, wie die entstanden sind, also wo du die hergenommen hast und wie die dann letztendlich im fertigen Drehbuch von Ben Becker gespielt worden sind, wie sie gespielt worden sind?
Also diese also das klingt immer so komisch und so esoterisch, ne, wenn man das sagt, aber Bruno hat durch mich gesprochen. Nee, also ich kann es euch wirklich nicht erklären. Die Sprüche, die habe ich rausgehauen, irgendwie haben die gut zu ihm gepasst und da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil Ben mochte die Bücher gerne und hat eigentlich so gut wie nichts daran geändert. So. Und mir war total klar, dass diese Sprüche sind so derb. Die müssen von dem Ben Becker dann kommen, damit sie wirklich authentisch sind, weil sonst wird es wieder albern. Also man muss immer diese Waage so halten. Und ich finde, man, also ich weiß nicht, wie es dir ging, Maurice, aber man nimmt sie ihm auch immer nicht so übel, weil danach ja wieder so eine kleine Wendung in der Figur kommt, wo man wieder merkt, eigentlich ist er ja doch ein Guter.
Also ich weiß auch nicht, wo Kerstin diese Sprüche hernimmt. Vielleicht bleibt es für immer ein Geheimnis. Das Ding war aber immer, sie schrieb eine Szene und dann waren sie da wieder da und hat sich gedacht, was ist das? Aber umso besser, weil ich das Gefühl habe, okay, diese Figur esoterischerweise ist da irgendwo in dir drin. Das ist ja total spannend.
Ein bisschen erschreckend.
Ein bisschen erschreckend auch.
Ist Bruno ein Horcrux von dir? Ist da ein abgespaltener Teil von Brunos Seele, der irgendwo in dir schlummert? Vielleicht.
Ja, offensichtlich muss da ja irgendwas ganz Seltsames in mir sein. Also das merke ich immer beim Autofahren.
Ah, so.
Da kriege ich immer so leichte...
Ein Autofahr-Bruno.
Ja, da kriege ich immer so leichte Tobsuchtsanfälle. Und vielleicht hat das irgendwas damit zu tun.
Aber vielleicht hat es auch was mit diversesten Begegnungen mit Männern zu tun, wo sich sowas unterbewusst einschleicht, wie Männer sich halt so verhalten und was sie so für Sprüche raushauen.
Absolut. Also meine zwei Ex-Freunde, die kamen da schon teilweise, also natürlich nicht so in Gänze, aber teilweise schon ran. Deswegen sind sie Ex-Freunde. So. Aber es ist keine erfundene Figur. So, es gibt ganz viele Typen, die genauso sind.
Wenn wir schon bei Setting sind, dann können wir auch auf die Sets kommen, auf den wilden, wilden Osten, das Wild-West-Milieu außerhalb Berlins. Für mich hatten die Sets was beinahe Surreales, weil ich das überhaupt gar nicht geografisch hätte zuordnen können, weil es auch nicht, sind wir wieder bei Klischees, nach dem Klischee Brandenburg aussieht, es sieht auch nicht nach dem Klischee Speckgürtel von Berlin aus. Wie habt ihr das zusammengebastelt? So diesen, also viel ne, so Bungalow-Stil, egal ob jetzt das Diner, wo Bruno immer hingeht, oder auch die Wohnhäuser, die wir kennenlernen.
Also in Kerstins Büchern war schon sehr früh so eine Amerikanisierung drin, dieser Figur Bruno. Also, dass er im Diner ist und dass er Ma'am sagt und dass er einen Cowboy-Hut trägt und diese ganzen Dinge. Was aber tatsächlich aus der Figur heraus entstanden ist, weil genau dieses alte weiße Männerbild, dieses alte Amerika, alles, was so wegstirbt jetzt, was so wegbröckelt, das trägt er total in sich.
Also es ist schon, habe ich richtig verstanden, die Welt durch seine Augen letzten Endes.
Es ist seine Welt und das ist auch tatsächlich, so erzählen wir beide auch total gerne, wir entspinnen uns immer unsere eigene Filmwelt, die die Figur erzählen soll. Also jetzt in unserem, damals in unserem Abschlussfilm, Porn Punk Poetry hieß der, wo es um so einen Stricher ging, da war das auch so, dass wir um ihn herum eine Welt gebaut haben, visuell, und so ist es bei Bruno auch. Und deswegen hat Philipp Eggert, unser Szenenbildner, und Julia Jainasow, unsere Kamerafrau, wir haben dann zusammen versucht, eine Visualität zu finden, die einfach aus seinen Augen heraus seine Welt erzählt. Und das ist eine ja sehr amerikanisierte Welt, eine ja auch ein bisschen sterbende Welt. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir Sets finden, eben dieser Bungalow-Style, dass wir das auch das Polizeirevier selber kreieren, dass wir wirklich gucken, dass wir eine Welt um ihn herum bauen, die einfach zu der Geschichte beiträgt. Und ich bin einfach ein Riesenfan von so visuellen Welten. Und ich liebe es, Figuren auch so zu erzählen. Und ja, die Frage kam dann ganz schnell, wo spielt denn das jetzt eigentlich? Und sind die Mülltonnen jetzt grün oder gelb? Und das sind aber so Dinge, die interessieren uns jetzt meistens nicht so, sondern es geht darum, wie fühlt sich das an? Was macht das mit der Figur und was macht es mit dem Seherlebnis von der Serie? Und das fand ich passt super gut zu Bruno und seinem Charakter.
Hast du da irgendwelche Vorbilder gehabt oder Filme und Serien, wo du glaubst, dass sie dich eventuell dabei beeinflusst haben?
Ich glaube, es ist ein großes Sammelsurium an ganz vielem. Also tatsächlich suche ich mal erstmal nach Musik. Und dann kommen natürlich erstmal, also dann kommen natürlich erstmal so Klassiker-Geschichten für Bruno wie Johnny Cash und Pipapo. Und dann habe ich nach Bildern gesucht und natürlich gibt es so Serien wie Fargo oder so, die natürlich auch so ihre eigene, bisschen abgefahrene Welt in der Überspitzung erzählen, die natürlich uns auf jeden Fall inspiriert hat. Aber wir haben uns so von vielen Seiten angenähert. Also unsere Kamerafrau Julia, die sucht immer nach Bildern oder fotografiert auch selber sehr viel und ist auch so ein Fan von diesem Lost America, also so diese ganzen White-Trash-Geschichten und so. Und so hat sich das dann so zusammengefügt.
Ja, also ich kann ja 1000-mal Breaking Bad angucken. Und ich mag halt dieses Amerikanisierte. Ich mag diesen Look, finde ich halt so schön. Und dadurch, dass man das durch Brunos Augen erlebt, finde ich, dass man das auch behaupten kann dann. Weil es ist seine Welt. Er sagt Ma'am, er trägt seinen Cowboy-Hut. Er wäre halt gern dieser Sheriff. Und da braucht man dann halt auch den Look. Und
es ist sein Polizei-Opel mit der US-Irene drin, letzten Endes.
Wobei man sich auch sehr aufregt. Denke ich mir an. Kann doch nicht sein.
Wäre doch gar nicht so. Genau. Ja, gut. Nächstes Mal unterhalten wir uns dann nochmal über die Unterschiede zwischen Fiktion und Dokumentation. Dann,
das ist gar nicht
können echt. Wir uns der Sache vielleicht auch nochmal nähern. Was ihr auf jeden Fall macht und machen werdet, jetzt ab dem 7. Dezember in Doppelfolgen 20.15 Uhr auf Warner TV Serie.
Boah, du Streber, ich wollte gerade meinen Laptop aufgeklappt, um das Presseheft zu öffnen.
Ich habe das
ja
hier schon vorbereitet, weil du das sonst immer machst. Ich wollte auch mal was wissen, liebe Anna.
Okay, Entschuldigung, dann bitte fang nochmal von vorne an.
Was ihr auf jeden Fall macht, haben wir es nämlich nochmal gesagt, ab dem 7. Dezember in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr auf Warner TV Serie, ist, dass ihr polarisieren werdet. Die Reaktionen darauf nehmt ihr, habe ich schon rausgehört, gerne und billigend in Kauf, was auch immer da im Netz passieren wird. Die kleinen Brunos, die sich auf den Bruno-Schlips getreten fühlen, genau wie die Leute, die es feiern werden. Danke für den Besuch heute, für den Besuch in eine Stunde Film. Kerstin, Sophie Lauderschau und Maurice Hübner, vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
Vielen Danke
Dank.
Euch.
Ja. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Du bist ja heute, viele wissen das vielleicht nicht, vor allem auch deshalb hier, um mir eine Jugendsünde von dir zu beichten, richtig?
Das ist mein Ziel.
So, lass mich raten. Du bist nachts in ein Freibad eingebrochen und hast rittlings auf dem 10-Meter-Turm liegend mit deinem Schwarm nach Sternbildern gesucht.
So ähnlich.
Ja, das gut. War jetzt möglicherweise auch ein Klischee aus quasi jedem Coming-of-Age-Film ever. Dann ziehe ich Möglichkeit B in Betracht und sage, ich habe keine Ahnung.
Korrekt. Ich war ungefähr, um mal einen Schwank aus meiner Jugend zu erzählen, zwischen 10 und 13 Jahre alt, so genau weiß ich das nicht mehr. Und ich war ganz großer Basketball-Fan bei jedem Heimspiel der Telekom Baskets Bonn.
Oh.
Ich habe stundenlang vor der Halle gestanden, um auf der Stirnseite auf meinem Stammplatz stehen zu können. Durfte mir allerdings...
Hattest schon damals so ein Stammplatzding?
Ich hatte damals schon ein Stammplatzding. Ich bin immer mit meinem Cousin, der 2 Jahre jünger war. Wir haben uns wirklich, ich glaube, um 18 Uhr ging das Spiel los. Wir standen um 14 Uhr da, haben gefroren wie Sau und sind dann immer gerannt und die Plätze waren noch nicht mal sonderlich attraktiv. Aber Hauptsache,
ihr müsst
wir
dazu wissen, da. Ihr müsst dazu wissen, es gibt mittlerweile einige Berliner Kinos, in denen ich demnächst die Einführung von Messing-Namensschildern,
ja,
wo Anna Wollner draufsteht, erwarte, nämlich an genau den Plätzen, wo du immer sitzt, wenn du in diese Kinos gehst.
Du wirst lachen, ich habe ja in Leipzig lange gelebt und war, ich glaube, über 10 Jahre in Leipzig in Pressevorführungen und es war immer im gleichen Kino und ich habe immer Reihe 7, Platz 2 gesessen, immer. Und einmal hat da jemand gesessen, der also da sind so wenig Leute im Kino, da hatte halt jeder seinen Stammplatz und da saß jemand auf meinem Stammplatz. Was habe ich gemacht?
Du bist hingegangen, hast ihn freundlich gebeten, sich möglichst zügig zu verpissen.
Ich bin umgedreht und nach Hause gegangen und habe den Film nicht geguckt.
Das gibt's doch nicht.
Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen neurotisch, egal.
Nein,
also ich
war
offensichtlich auch schon mit, also ich war großer Basketballfan, ja. Habe sogar mein erstes Radiointerview bei Fritz gegeben, als aufgebrachte Fanin, weil ich bei einem Auswärtsspiel gegen Alba, also da wohnte ich dann schon in Berlin, gefühlt als einzige vor der Halle war, weil der Fanzug, den es gab, der längste Fanzug der Basketball-Bundesliga-Geschichte, der hatte, Deutsche Bahn sei Dank, natürlich Verspätung und das Spiel hat aber trotzdem angefangen, weil DSF damals noch übertragen hat und die konnten das nicht verzögern. Oh. Ja. Damals hat Alba auch noch in der Max-Schmeling-Halle gespielt und die angereisten Fans, also die Bonner, kamen dann ungefähr so 20 Minuten zu spät, wirklich als Polonaise in die Halle, was nochmal eine ganz andere Wirkung hatte, als wären sie von Anfang an im Gästeblock gewesen.
Das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, allein mir fehlt die Antwort auf die Frage, warum?
Warum ich dir das jetzt erzähle?
Ja.
Weil ich im Kino war und wieder so ähnliche Vibes hatte. Allerdings nicht in der Doku über die Telekom Baskets Bonn, sondern in einem japanischen Anime, der absurderweise schon seit gestern, also seit Dienstag im Kino ist.
Das macht mich jetzt neugierig.
Ja, dieser Film heißt The First Slam Dunk, ist quasi eine Manga-Legende auf der Leinwand. Es gibt von The First Slam Dunk tatsächlich 31 Bände. Das war in den 90ern ein riesengroßes Ding über das Basketballteam der Shohoku High School. Es gibt dann sogar, also es gab eine 105-teilige Anime-Serie, 4 Animationsfilme, allerdings so um die 40 Minuten. Und jetzt also dann tatsächlich der abendfüllende Spielfilm, der in Japan wirklich Rekorde gebrochen hat. Und was hier krass ist, der Manga-Autor, ich spreche ihn garantiert falsch aus, Takehiko Inu, der hat sogar auch Regie geführt. Also der gibt hier sein Debüt und der hat so einen vollkommen neuen Blick, der mich total geflasht hat, obwohl ich die Mangas überhaupt nicht kenne.
Also ein Remake von berühmten Mangas, die auch ich nicht kenne. Deshalb musst du mich und vielleicht auch ein paar andere kurz abholen. Worum geht's genau?
Es geht um Basketball überraschenderweise und zwar um ein entscheidendes Finalspiel im Highschool-Basketball.
Komm schon.
Wir können das schaffen.
Wir setzen alles auf Sie!
Das ist tatsächlich der einzige deutsche Ton, den es gibt. Es tut mir leid, ich habe den Film mit Untertiteln gesehen. Und der emotionale Kern ist die Figur Ryota oder Ryota. Der hat auf tragische Art und Weise seinen Bruder verloren, der auch ein großer Basketballspieler war. Und er versucht sich jetzt mit Hilfe des Sports zurück ins Leben zu kämpfen und wächst auf dem Spielfeld als Point Guard der Shohoku High School im Finale gegen die unschlagbare Mannschaft der Sano High School über sich selbst hinaus.
Wir hatten mit Spider-Man Across the Spider-Verse den, sind wir uns möglicherweise einig, besten Animationsfilm des Jahres. Da freue ich mich wahnsinnig auf nächstes Jahr und auf den dritten Teil.
Übernächstes, es tut mir leid.
Auch geschoben, jetzt hör doch mal auf.
Sorry, don't shoot the messenger. Egal.
Nein, mache ich auch nicht, aber der sollte nächstes Jahr starten, da waren wir uns einig. Wir beide waren uns da einig.
Sony sieht das anders.
Oh Gott, Sony anrufen, das müssen wir klären, direkt nach der Aufzeichnung dieser Folge von heute. Also, übernächstes Jahr geht's weiter mit den besten Animationsfilmen der Superheldengeschichte. Die Frage ist, müssen wir die Bestenliste für 2023 mit diesem Film jetzt nochmal, müssen wir sie erweitern, müssen wir sie korrigieren?
Ja, korrigieren bin ich mir nicht so richtig sicher, aber erweitern auf jeden Fall. Denn bei Sport und Anime denken ja wirklich viele erstmal an Mila Superstar, ne? Die kennen wir ja wirklich noch alle aus unserer Kindheit. Hier ist es ein bisschen anders, denn das Manga-Ding, das wird wirklich sehr ernst genommen. In den ersten Minuten werden die gezeichneten Manga-Seiten wirklich lebendig. Du tauchst nicht nur in die Seiten ein, sondern dann wirklich irgendwann in den sich ja bewegenden Film. Also es geht wirklich um dieses Finalspiel. Und das ist in so einer Mischung aus 2D und Motion Capture animiert. Ich habe zwischendurch aufgehört zu atmen, ich musste mich daran erinnern, denn das Animationsteam schafft es wirklich, die Essenz von Basketball zu vermitteln. So dieses Auftreten der Füße, die Reaktionen der Körper in dem Moment, in dem der Ball angenommen wird, das kurze Timing beim Wurf, das ist absolut authentisch und unglaublich im Manga-Stil detailreich animiert. Die Animatoren haben extra selbst Basketball spielen gelernt, um wirklich das perfekte Gespür für den Sport zu bekommen. Und ich hatte das Gefühl, ich bin dabei. Also die Bewegungen, die Spielzüge, die sind mal in Zeitlupe, mal ganz schnell. Das ist mal so eine Aneinanderreihung wirklich von spektakulären Nahaufnahmen auf den Ball oder die Augen der Spieler. Ich war am Ende klitschnass geschwitzt, hatte das Gefühl, ich war selbst mit auf dem Platz dabei und habe die entscheidenden Punkte am Ende selber verwandelt. Also wirklich alter Falter, was für ein Sportfilm. Hat bei mir die Liebe zum Basketball auf jeden Fall neu entfacht. Am Ende bist du so durchgeschwitzt, du brauchst wirklich ein frisches T-Shirt danach, ne? Und das nächste Heimspiel, ich habe extra mal nachgeguckt, von Alba gegen Bonn, ist am 9.5., also in Berlin. Ich werde auf jeden Fall hingehen in Magentafarben im Gästeblock. Du bist herzlich eingeladen, mitzukommen.
Ja, sehr gerne. Ihr könnt auch hin, also jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Mercedes-Benz-Arena, in den magentafarbenen Gästeblock, sondern erstmal ins Kino. Da ist nämlich der neue Lieblingsfilm von Dennis Schröder, den Wagner-Brüdern, Johannes Thiemann, Daniel Theiss und all den anderen Weltmeistern. The First Slam Dunk, jetzt seit Anfang der Woche schon im Kino und ihr könnt da auch reingehen. Nächste Woche, liebe Frau Wollner, machen wir hier munter weiter, unter anderem mit dem, so ein bisschen hatte ich fast das Gefühl, unterm Radar gehaltenen Regiedebüt von Eileen Tetzel. Das ist ein Film, der auch diese Woche schon anläuft, also auch da sagen wir gern, jetzt auch noch hinten dran, könnt ihr ab Donnerstag schon reingehen, Falling into Place. Wir haben mit Eileen sprechen können, das ging terminlich, aber dann doch besser so, dass wir euch ausführlich in der nächsten Woche davon erzählen, dann ist der Film frisch im Kino. Und Blackberry startet auch nächste Woche, das war ein Film, den ich auf der Berlinale gesehen habe, über, man könnte fast sagen, die Anfänge von Multimedia auf dem Handy, also die Geschichte, wer sich erinnert an dieses Blackberry-Telefon, das so ein bisschen breiter war, weil es eine komplette mini kleine Tastatur hatte. Eine sehr toll erzählte Geschichte, so ein bisschen im Stil von The Social Network und anderen Filmen.
Ist es so eine David gegen Goliath Geschichte, in der Blackberry der Goliath ist und baden geht?
So.
Kleiner Spoiler.
Also auch der Film ist schon diese Woche gestartet. Ihr merkt, es sind so viele Filme, die ausgerechnet diese Woche, also am 7. Dezember starten. Die hätten heute in dieser Ausgabe eine Stunde Film alle nicht reingepasst. Aber weil nächste Woche eine extrem maue Kinowoche ist, reichen wir euch diese beiden Filme aus dieser Woche dann nächste Woche nochmal nach. Bei dem einen dann mit dem Profit, dass wir mit Eileen Tetzel, der jetzt neu Regisseurin und Drehbuchautorin, die dann auch noch Hauptdarstellerin in ihrem eigenen Film ist, sprechen konnten. Bis dahin, bitte schön aufpassen auf euch, keinen Quatsch machen, gesund bleiben, auf gar keinen Fall irgendwas gucken, was wir nicht auch gucken würden.
Und im Sinne von The First Slam Dunk sage ich heute:
Ich lasse euch alle verhaften, einen nach dem anderen!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.